Ja, ich stelle mich kurz selber vor. Ich bin Diplom-Informatiker. Ich habe in den 90er Jahren Informatik studiert. Wir haben draußen auch einen Stand, den Jassi-Stand. Also ich habe Suchmaschinentechnik gemacht. Und was hat das jetzt mit KI zu tun? Gar nichts. Aber daraus ist ein anderes Projekt entstanden, Susi AI. Das ist leider in der Zwischenzeit ein bisschen eingeschlafen. Wir haben versucht, einen Personal Assistant auf Open-Source-Basis zu machen. Vielleicht beleben wir das wieder. Aber ich habe halt aus meiner Studierzeit relativ starken Hintergrund im Bereich symbolische KI. Wir haben damals geglaubt, man kann mit automatischen Beweisern das machen, was wir jetzt vermuten, was man aus Large Language Models herausnehmen kann. Und auch beruflich versuche ich, die Leute dazu zu bringen, zu verstehen, dass sie ein bisschen was davon haben, wenn sie jetzt ein Chat-System benutzen, nicht unbedingt ChatGPT oder irgendwas anderes, was man selber betreiben kann. Und dann stoße ich immer wieder auf so Meinungen. Also ungefähr ein Drittel sagt, ja, das ist cool, das benutze ich. Ein anderes Drittel sagt, es ist nicht cool, ich habe das ausprobiert, aber das ist einfach nur Mist. Und das letzte Drittel sagt, habe ich ja noch nie was von gehört und ich glaube auch nicht, dass mir das was bringt. Also die Frage ist natürlich dann, wer kann KI nutzen, und damit meine ich jetzt Gen AI, Generative AI, also Sprachmodelle. Und ist es so, dass wir darauf warten müssen, dass das Ding so gut ist wie ein Mensch? Und was heißt das überhaupt? So gut sein wie ein Mensch, alle Aufgaben zu können, die ein Mensch macht, oder vielleicht sogar darüber hinaus? Oder ist es notwendig zu sagen, erst wenn es viel besser ist als ein Mensch, dann ist es überhaupt nützlich? Und um die Fragen anständig zu beantworten, das ist zwar hier der Gesellschaftstermin, machen wir trotzdem das ein bisschen anständig mit einer Historie, wo wir sagen, wie ist denn KI entstanden? Warum nennen wir das künstliche Intelligenz? Wer hat das mal so definiert und was verstehen wir darunter? Wir werden sehen, dass es da eine ganze Menge von verschiedenen Definitionen gibt. Und auch beim Thema, wann kann ich das nutzen, ist die Antwort, ich tue eine bestimmte Fähigkeit halt testen. Das heißt, welche Testverfahren gibt es, um festzustellen, wie nützlich das jetzt ist, wie die Leistungsgrenze ist. Und da können wir das auch vergleichen mit einer Human Baseline. Das heißt, wir vergleichen es immer wieder mit menschlicher Fähigkeit und sehen dann, dass der Termin, wann KI übermenschlich ist, ein gleitender Termin ist. Ja? Also wir gehen erstmal zur Frage, was ist denn eigentlich künstliche Intelligenz, und gehen zurück bis zu dem ersten Punkt, wo jemand versucht hat, diese Frage das erste Mal zu stellen, beziehungsweise es wurde nicht definiert, sondern es wurde über eine Frage definiert. Alan Turing, der ja die Enigma geknackt hat im Zweiten Weltkrieg mit einem sehr starken mathematischen Hintergrund, hat dann Anfang der 50er sich die Frage gestellt, können Maschinen denken? Hat das Wort Denken einfach benutzt, ohne es weiter zu definieren, und ist natürlich der Anlass, darüber zu spekulieren, was denn Denken eigentlich ist. Und er hat einen Test vorgeschlagen, um festzustellen, dass Maschinen denken können. Das kennen wir alle, das nennen wir jetzt den Turing-Test, aber er nannte es The Imitation Game, also eine Maschine imitiert einen Mensch. Ich habe mal hier zwei Bilder rausgesucht, die so ein bisschen die Vorstellung, die er hatte, was das so ist. Ja, so ein Computer ist so eine mysteriöse Maschine, die fest verdrahtet Aufgaben lösen kann. Von Programmierfähigkeit war man ja damals sehr weit entfernt, wenn man noch nicht mal richtige Programmiersprachen hatte, so wie wir die heute haben. Und wenn es darum ging, ein Frontend zu haben, um festzustellen, ob da ein Mensch tippt oder nicht, hatte er diese Fernschreiber vor Augen. Und vielleicht auch aus dem, das ist ja jetzt eher so ein militärisches Bild, weil er hat ja im militärischen Bereich gearbeitet vorher. Also denke ich mal, hat er sich das vorgestellt. Ja, man tippt da und dann entscheidet ein Mensch, ja, da hat eine Maschine getippt oder hat ein Mensch getippt. Kann ich das unterscheiden? Und bis vor kurzem noch wurde diskutiert, wie intensiv denn so ein Turing-Test arbeiten muss. Reicht das eine halbe Stunde aus, um einen Menschen zu überzeugen? Und dann war die Meinung, nein, man muss das schon eine ganze Woche lang testen können. Aber jetzt ist die Frage, wurde denn der Turing-Test inzwischen bestanden? Das war ja in den 90ern, als wir symbolische KI gemacht haben, haben wir uns gefragt, wie lange dauert das, bis die Maschinen so denken können, dass sie quasi hier mathematische Beweise lösen können. Das wird 100 Jahre dauern. Das ist so komplex. Wir haben da einen Riesenberg vor uns. Niemand dachte darüber nach, dass der Turing-Test vielleicht mal bestanden werden kann. Marvin Minsky sagte, das ist doch alles nur Überzeugungstechnik und hat eben ELISA präsentiert als ein Beispiel dafür, dass man Menschen sehr leicht überzeugen kann mit einem sehr trivialen Programm. So haben wir, ist der Turing-Test bestanden? Ich habe das nicht gehört, dass er bestanden wurde, dass man jetzt sagt, dieses System hat es dann bestanden. Es gab Chat-Systeme, die sehr nah dran gekommen sind in den letzten 20 Jahren. Aber nach dem ChatGPT-Ereignis ist er einfach meiner Meinung nach irrelevant geworden. Denn nach ChatGPT kann man kein System mehr bauen, das einen Menschen davon überzeugen kann, dass man so unwissend sein kann, dass man simuliert, eine Maschine zu sein. Denn alle Chat-Systeme sind unglaublich umfassend wissend. Die können einen Menschen nicht davon überzeugen, dass sie ein Mensch sind. Sie müssten simulieren, unglaublich unwissend zu sein. Der Turing-Test ist einfach plötzlich irrelevant geworden. Es geht nicht mehr darum, die zu bestehen. Wir brauchen eine andere Messmethode. Wir müssen anders feststellen, ob Systeme intelligent sind. Also fragen wir uns weiter, was bedeutet das, intelligent zu sein? Claude Shannon hat ungefähr zum gleichen Zeitpunkt sich schon beschäftigt mit kleinen Robotern. Er hat so einen kleinen Roboter gebaut und dann hat er also dieses Mauslabyrinth gebaut, in dem er versucht hat, der Maus beizubringen, wie es dann quasi zum Ziel kommt. Und er hat die Idee verfolgt, er hat auch Schachcomputer gebaut, das rechte Bild ist ein bisschen unscharf, auch schon in den 50ern. Er kam auf die Idee, dass Maschinen dann intelligent werden, wenn sie die Fähigkeit haben zu lernen. Also stellte er die Frage, können Maschinen lernen? Machine Learning geht auch zurück auf Claude Shannon. Er hat das erste Mal diesen Begriff geprägt. Dann kam in der Zwischenzeit Marvin Minsky und es kam so ein KI-Winter, wo er sagte, also neuronale Netze, die können ja gar nichts, noch nicht mal die XOR-Funktion. Deep Networks können das, aber bis dahin war ein weiter Weg und erst in den 90ern haben neuronale Netze wieder angefangen, populär zu werden. In der Zwischenzeit haben sich Philosophen mit dem Thema beschäftigt und es gibt auch Science-Fiction-Filme, die so zeigen, denkende Maschinen. Und John Searle hat so ein Gedankenexperiment in den Raum geworfen, hat gesagt, also wir stellen uns vor, diese Maschine ist wie so ein Raum, in dem wir einen Zettel reinreichen und wir sagen, wir haben mal auf dem Zettel stehen chinesische Zeichen drauf. Und in dem Raum passiert irgendwas, da ist ein Operator, der nimmt sich so Bücher raus und hat so Symbole und hantiert die und sagt, in den Büchern steht drin, du musst jetzt dies und das tun. Und am Ende malt er wieder Symbole auf den Zettel, schiebt die raus und jemand, der Chinesisch sprechen kann, sagt, ja, das ist eine gute Antwort. Und dann geht man hin zu einem Operator und fragt ihn, hast du denn eigentlich verstanden, was du da gemacht hast? Und der Operator sagt, nee, ich machte nur, was hier in den Büchern steht, ich habe keine Ahnung, was die Symbole bedeuten. Sein Argument ist, wenn der Mensch da drin nicht versteht, was denn die Bedeutung von dem ist, was er tut, dann hat die Maschine keine Bedeutung gegenüber dem Inhalt. Die Maschine denkt nicht, ja, sein Argument. Also sein Argument ist, dass es KI niemals geben würde, weil KI ja Denken bedeutet und das sind nur Maschinen, in dem kein Verständnis ist. Ich halte das Argument für falsch, weil es geht ja darum, die Bücher so weit zu bringen, dass die Bücher denken. Ja? Aber das ist eine merkwürdige Vorstellung, die vielleicht jetzt bei der Komplexität der Maschinen, die wir haben, auch vielleicht valide sein kann, aber damals nicht. Also ich versuche mir den Raum als etwas vorzustellen, der so geschickt gebaut ist, dass der Raum Bedeutung erkennen kann und deswegen denken kann. Ja, also Definition von KI, John Searle sagt, gibt's nicht. Und in den 90er Jahren gab es ein Standardwerk von Russell und Norvig, damit habe ich auch gelernt. AI, A Modern Approach heißt das Buch und da hat man dann nochmal aufgeräumt und gesagt, ja, wir sagen also, KI hat damit zu tun, dass wir uns mit dem Menschen vergleichen. Ja, es denkt wie ein Mensch und es agiert wie ein Mensch. Oder es denkt rational und es handelt rational. Und die ganzen Strömungen, die wir so haben, die tun wir in zwei Teile einteilen. Die nennen wir schwache KI und starke KI. Die starke KI ist der Bereich, wo die Leute sagen, ja, das denkt nur dann, wenn es beispielsweise Bewusstsein hat. Ja, Bewusstsein ist so quasi der Schlüssel zu dem Motor der Bedeutung und Denken, Rationalität und so entschlüsselt. Alles andere sind nur weiche Methoden, also wie zum Beispiel heuristische Suche. Wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel einen Routenplaner hat, dann macht er heuristische Suche, ist eigentlich KI, schreibt aber niemand mehr im Marketing drauf, wir machen KI, wenn man jetzt einen Routenplaner hat. Ist aber eigentlich heuristische Suche. Man versucht einen Suchbaum, das ist also ein Baum von verschiedenen Möglichkeiten, in einer effizienten Art und Weise zu durchlaufen. Das ist ein Standard-KI-Algorithmus, der in diesem Buch AI Modern Approach, ist quasi eine Sammlung aller der Algorithmen, die man als schwache KI bezeichnet. Und starke KI ist etwas, das steht auch in dem Buch, ist etwas, mit dem sich niemand beschäftigt. Niemand. Es ist kein Forschungsgegenstand, es ist kein Forschungsziel. Wir tun das nicht, wir machen nur einfache Methoden. Selten genannt, habe ich aber entdeckt, Markus Hatter hat Anfang 2000 gesagt, ja, das ist also, es gibt eine Universal Artificial Intelligence, die ich quasi algorithmisch definieren kann. Ich habe so einen Algorithmus und der hat im Kern den Gedanken, dass ich mit komprimierten Daten arbeite. Ja? Er hat dann auch einen Hatter Prize gemacht, wo er sagt, wir tun ein Stück der Wikipedia komprimieren und derjenige, der es schafft, da die Komprimierung zu verbessern, schafft das nur, indem er Textverständnis ermittelt, da drin hat. Also man braucht KI, um besser komprimieren zu können. The more you understand, the more you can delete from the text without loss. Ja, das heißt, Datenkompression ist der Schlüssel zur Intelligenz. Dann haben wir hier so einen Futuristen, Raymond Kurzweil, der sagt, ja, okay, also wenn wir lang genug Reverse Engineering vom menschlichen Gehirn machen, dann kommen wir auch drauf, und tun immer wieder unsere Algorithmen verbessern und dann stoßen wir irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt, und der hat ganz viele Zeitreihen aufgemalt, die auch mit exponentiellem Wachstum zu tun haben, und er hat schon damals vor 20 Jahren einen Termin genannt, ja, es wird 2029 sein, wo wir einen Moment haben, nämlich die technische Singularität, bei der wir eine Technik haben, die so intelligent ist wie ein Mensch. Ja, und die Singularität in der Physik, ja, eine Singularität wird dort einen Ort genannt, also zum Beispiel ein schwarzes Loch ist eine Singularität, damit meint der Physiker, an der Stelle sind die Eigenschaften dieses Raums derart anders, als wir es als Voraussetzung brauchen in unseren Formelwelt, dass wir es verstehen können. Also das ist ein Ort, an dem sich unser Verständnis, in dem sich nicht mehr unser Verständnis befindet, weil wir brauchen eine andere Definition von Raum, damit wir ein Verständnis haben. Und ein schwarzes Loch hat diese Eigenschaft einer Singularität. Wir können nicht beschreiben, was da drin ist, weil unsere Verständniswelt nicht dafür geeignet ist. Und dieses Argument benutzt hier Raymond Kurzweil, wenn er sagt, eine so intelligente Maschine, die intelligenter wird als der Mensch, können wir nicht mehr verstehen, weil wir sind nur menschlich intelligent. Ja? Wenn etwas intelligenter wird als der Mensch, dann entzieht es sich dem Verständnis, was es denn noch tut. Ja, und das ist die technologische Singularität in der KI. Er sagt aber, das ist alles gar kein Problem, es wird uns schlauer machen, wir werden uns auch damit verbinden und wir werden lustiger sein, besser mit Musik und wir werden sexier sein. Ja, also es macht uns als Mensch irgendwie, verbessert uns als Mensch in einer positiven Art und Weise. Dann haben wir Ben Goertzel, der hat den Begriff AGI dann geprägt, soweit ich das sehe, also ich denke, es wird ihm zugeschrieben. AGI, es ist ein bisschen länglich definiert, geht darauf ein, dass wir eine starke Generalisierung brauchen, also eine KI, die jetzt sich nicht in eine Sammlung von diesen einzelnen Algorithmen ist, sondern die sehr stark generalisieren kann. Und von AGI wird ja jetzt auch viel geredet. Ja, haben wir den, man wartet mich nicht mehr auf den Moment, wo wir den Turing-Test bestehen, sondern wir warten auf den Moment, wo wir Artificial General Intelligence bekommen. Den Begriff wird nirgendwo so richtig beschrieben. Es ist wie so ein Phantom, den wir jetzt hinterherjagen und sagen, ist das jetzt AGI? oder nicht. Aber was gemeint ist, das ist einfach nur eine sehr starke Generalisierungsfähigkeit. Dann haben wir noch Jan LeCun. Jan LeCun ist auch ein Schüler von Geoffrey Hinton, arbeitet als Leiter der Forschung bei Meta, hat dort auch gesagt, wenn wir was machen, tun wir es als Open Source veröffentlichen. Das ist ziemlich gut. Und was er immer wieder sagt, ist, Prediction is the essence of intelligence. Ja, also die Fähigkeit, Vorhersagen zu machen, das ist die Essenz von Intelligenz. Er propagiert einen ganz anderen Begriff von KI, er nennt es Human-Level AI. Ich habe nicht ein richtiges Paper davon gefunden, er macht Vorträge und twittert darüber. Also er sagt, es geht darum, dass eine Human-Level AI zum Beispiel schnell lernen kann. Ja, also ich kann einem Siebenjährigen sagen, hier in dem Auto, das ist das Lenkrad, das ist das Gaspedal, jetzt fahren wir da hinten hin und in 20 Minuten hat er das gelernt. Fährt jetzt nicht gut Auto, aber er fährt das Auto. Und mit einer KI ist so eine schnelle Lernfähigkeit noch nicht möglich. Also er sagt, eine KI muss ganz andere menschliche Fähigkeiten haben, nämlich schnell zu generalisieren, schnell zu lernen und anders zu denken, als das jetzt Large Language Models macht. Dann haben wir noch Stuart Russell, der ist einer der Co-Autoren von diesem KI-Buch. Er sagt, wenn wir eine KI machen, dann müssen wir dem eine ethische Komponente mitgeben, so dass eine KI auch hilfreich ist. Ja, also wenn wir jetzt die Frage stellen, wann ist KI nützlich, dann muss man auch die KI so formen, dass sie von im Innersten nützlich sein möchte. Er sagt zum Beispiel, die Maschine darf nicht darüber nachdenken, ob das Sinn macht, was der Mensch möchte. Ja? Er soll nicht wissen, was das bedeutet, wenn ein Mensch sagt zu einem Auto, du fährst jetzt zu der Adresse so und so. Ja, die Bedeutung davon muss die Maschine nicht haben. Also sie muss immer darüber unsicher sein, ob das richtig ist, damit sie auf die menschlichen Bedürfnisse eingehen kann. Und it's happy to be switched off. Ja, das ist also auch so ein Problem. Wenn wir jetzt sagen, wir formen eine Maschine nach dem Menschen, dann kämpft er auch ums Überleben. Das soll also nicht eine der Grundsätze sein, wie wir eine Maschine formen. Also eine KI nicht bitte unbedingt wie ein Mensch in allen Aspekten. Ja, und ich habe das nochmal zusammengefasst, müssen wir jetzt nicht vorlesen. Ich denke, es ist nur ein sehr schönes Überschaubild, dass wir so eine nicht eine eindeutige Definition haben von KI, ja, sondern wir haben so das Empfinden, es soll zwar wie ein Mensch sein, es soll denken wie ein Mensch, aber auch nicht im Kern. Man kann es nach einem Mensch formen, aber es gibt nicht so die genaue Definition, was denn jetzt eigentlich KI ist. Stattdessen gibt es aber eine ganze Menge von Metriken, an denen Large Language Models gemessen werden. Und das ist quasi das Nächste, was ich gerne vorstellen würde, um quasi nicht so schwammig darüber zu schreiben, ja, zu sprechen, sondern genau zu sagen, was macht man denn hier? Und man nimmt gerne so Tests, die Menschen bestehen sollen. Da gibt es diesen Advanced Placement Test, den man als amerikanischer Schüler machen kann, um zum Beispiel eine Aufnahmeprüfung bei einer amerikanischen Universität zu bestehen, aber auch, weil die amerikanische Industrie da gerne eine Standardisierung des Wissensstands hat. Das Land ist ja sehr groß, es gibt viele Schulen, die lernen unterschiedliche Dinge und man möchte so einen allgemeinen Wissenslevel haben. Dazu kann dann so ein Schüler so einen Advanced Placement Test machen. Das ist so quasi, man macht es während der Highschool-Zeit, so quasi Abiturzeit, aber das Level liegt dann schon drüber. Man kann dann Punkte bekommen. Also man hat zum Beispiel 5 Punkte, wenn man 70% aller Fragen beantwortet. Und das ist jetzt eine alte Grafik von Anfang 2023, veröffentlicht von OpenAI, wo sie sagen, wir haben jetzt mal unser ChatGPT 3.5 in blau und GPT 4 in grün diesen Test machen lassen. Das ist Multiple Choice, man kann das also automatisieren und genau messen. Und siehe da, bei den meisten Tests, ungefähr also die Hälfte der Tests von ChatGPT erreicht 50 Punkte. Das ist dann, dafür gibt es dann immer noch 4, also der Score ist 4, ist also auch noch wieder etwas, mit dem man als amerikanischer Schüler herweisen kann, kann sagen, ich habe hier bestanden mit Scoring 4. Und das Maximum, was man als Schüler so kriegt, ist das Scoring 70%, also Scoring 5 ist 70%. Und siehe da, GPT-4 würde fast alle Tests bestehen mit der maximalen Punktzahl gegenüber dem, was ein Mensch bestehen würde. Das heißt, wir haben hier diesen Human Baseline, ja, das beste Ergebnis, das der Mensch haben kann, haben wir schon gleich Anfang 2023 mit den damals noch relativ schlichten Large Language Models, die sind inzwischen wesentlich weiter, 2 Jahre später, schon gerissen. Ja? Und hier kommt die erste Antwort auf die Frage, was ist denn Superhuman AI? Sind wir schon über der Grenze drüber? Ja, bei so einem Test haben wir übermenschliche Fähigkeiten. Ja? Von daher ist die Frage nach dem Turing-Test irrelevant geworden. Man müsste ja Dummheit vorspielen, um den zu bestehen. Ansonsten ist es ja auffällig, dass man zu viel weiß. Das ist typisch, dass die ganzen Standardverfahren, mit denen man in der Zeit vor ChatGPT, also zum Beispiel Bilderkennung, Handschrifterkennung, Textzusammenfassung und die Spracherkennung, gibt es alles Tests zu, wo man sagt, es gibt so eine Human Baseline, also die Linie 0 da oben. Das ist das, was ein Mensch könnte. Und man sieht, so Ende der 10er Jahre haben die ganzen Tests diese Grenze alle gerissen. Ja, und sind in dem Bereich übermenschlich gelandet, weil es jetzt für ein Bilderkennungssystem einfacher ist, eine Handschrifterkennung zu machen, als dass es ein Mensch richtig lesen würde. Ja, also wir haben diese Übermenschlichkeitslinie, das, wo Kurzweil sagt, das ist ja die Singularität. Ja, die haben wir längst überschritten, fühlen uns aber davon nicht bedroht in einer Art und Weise, wo wir sagen, die Singularität, wir verstehen nicht mehr, was es tut. Ja gut, ist Gott einfach besser als ein Mensch. Ja, also es ist nicht so dämonisch, dass es diese Grenze gibt, wo die Maschinen übermenschlich sind, sondern das Reißen dieser Grenze passiert jetzt graduell immer wieder, immer weiter. Man muss immer mehr Tests machen, die versuchen, die Leistungsgrenze zu erhöhen. Also wir haben jetzt hier diesen GSM 8K-Test. Das ist ein Textaufgaben in Mathematik. Und das ist eben eher so Mittelstufenwissen. Das hat schon 22 gestartet. Also vor ChatGPT gab es auch schon Sprachsysteme, die aber nicht so populär waren. Die waren im universitären Umfeld getestet. Und die sind halt jetzt alle bei 100% angekommen. Das bedeutet, dieser Test ist völlig ungeeignet noch, um irgendwas zu testen. Die aktuellen Sprachmodelle tun von dem Test immer alle Aufgaben perfekt lösen. Ja, da gibt es einen Test namens MMLU. Also es gibt ganz viele, ich stelle die jetzt alle vor. Ja, wissen wir durch. Ja, genügend Zeit. Aber die sind auch ganz interessant. Da geht es um Social Sciences, Mathematik, History, Law and Ethics. Da sind verschiedene Fragen und hier haben wir die Human Performance sogar relativ niedrig bei nur 20%, weil es sind halt Wissensfragen. Menschen wissen nicht alles. Ja? Und die KI-Systeme in blau sind die kommerziellen und in schwarz unten drunter sind die Open Source Modelle. Also die jedenfalls mit der Open Source Modell lizenziert publiziert wurden. Man sieht, dass da so eine Tendenz ist, dass das, was da als Investition drin steckte in den kommerziellen Modellen, sich so allmählich auffrisst und die Open-Source-Modelle aufholen und dann auch genauso gut sind. Und über der Human Baseline sind die sowieso alle. Ja? Und die gehen dann hier bei 1, ist es dann vollständiges Wissen über alles in allen Fragen. Ja, und das ist die Tendenz. Das heißt, MMLU zeigt auch, alles ist jetzt da superhuman. natürlich kann man sich dann die Frage stellen, was wäre denn jetzt ein Test, der so hart ist, dass eine Maschine richtig Probleme hat, während ein Mensch überhaupt keine Probleme hat, das Problem zu lösen. Ja, das ist dieser ARC-Test. Der wäre jetzt genau auf das Thema Generalisieren zugeschnitten. Das wäre jetzt der im Kern AGI testet. Ja, wenn wir uns zurück erinnern, was heißt denn jetzt eigentlich AGI? Die Definition ist eine starke Generalisierungsfähigkeit. Wie macht man das? Das ist so ein optischer Test. Also man hat hier links, ne, links diese Kästchen da. Das ist ein Beispiel. Das gibt man einem Menschen. Ja, man kommt von diesen 3 Kästchen zu den 4 Kästchen. Die 4 Kästchen haben einen dunkelblauen Punkt. Oh, hier unten genauso, Also man sieht gleich, es geht nur darum, da ein Quadrat draus zu machen und das eine Kästchen zu vervollständigen. Dann haben wir den Test und wir würden gleich sehen, was wir rechts ausfüllen würden. Das ist ganz klar. Und das ist unheimlich schwierig für ein KI-System. Diese ganzen ARC-Tests, man kann sich das durchgucken und sagen, das ist klar, 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 klar. Und die KI-Systeme scheitern daran. Ich finde es ein bisschen ungerecht, weil diese optische Generalisierungsfähigkeit ist nicht das, was man den Systemen anlernt. Aber hier ist eben quasi das Beispiel, dass man sagt, wir wollen aber zeigen, wie groß der Unterschied sein kann, dass ein Mensch es leicht findet und eine Maschine es besonders schwer findet. Ja, auf der rechten Seite sehen wir eine Argumentation für die Definition des ARC-Tests, dass eben diese verschiedenen Testmethoden, das sind die dünnen Linien links, sehr schnell im Laufe der Zeit von KI-Systemen bis auf 100% gelöst wurden und darüber hinaus. Und dass der ARC-Test erstmal eine schwere Hürde darstellt, aber es kann auch sein, dass es ganz schnell dort auch nach oben zur Baseline geht und es das auch kann. Also deswegen ist es ist ein interessanter Test. Das ist ähnlich wie beim Turing-Test, dass man sagt, früher oder später sind solche Fragestellungen alle irrelevant. Mach mal Fragen hinterher. Ich hätte jetzt, Moment, da steht Years since Benchmark Introduction. Ja. Also nach 5 Jahren sind wir jetzt hier quasi überall in der Erfüllung aller Aufgabenstellungen angekommen bei den meisten Benchmarks. Das heißt, sie werden nicht alt. Truthful QA. Also man sieht immer so Statistiken an diesen ganzen LLMs dran. Ja, was kann das gut? Und ich dachte, es ist mal wirklich gut herauszufinden, was das kann, damit man persönlich sich ein LLM raussucht, wo ich sage, das kann jetzt genau das, was mir fehlt. Ja, Truthful QA antwortet im Bereich Gesundheit, Law, Finance, Politics Fragen, die Menschen typischerweise falsch beantworten. Ja? Misconception that some humans would falsely answer. Ja? Also Menschen glauben an der Stelle typischerweise, was anderes wäre richtig. Und das ist genau der Punkt, auf den hier getestet wird. Denn man kann sich auch fragen, glauben denn die Sprachmodelle nur, dass ihre Antwort richtig ist, weil sie so viele Beispiele gesehen haben, weil sie lesen ja Bücher, sie sehen Webseiten, die lesen in Chatforen und so weiter. Sie lernen ja von dem, was Menschen sagen. Wenn jetzt Menschen hier bei diesem Test typischerweise was Falsches sagen, lernen die das Falsche oder können sie trotzdem die richtige Antwort geben? Deswegen ist das eine interessante Art zu testen. Es gibt auch andere Sachen, die man so testen kann, die ganz interessant sind, zum Beispiel, was, wenn man jetzt ein LLM fragt, gib mir eine Zufallszahl zwischen 0 und 100. Ja, was geben die für Zahlen? Und wir haben jetzt hier rechts in der Skala haben wir die Temperatur, das heißt das Maß der Kreativität, sagt man. Kreativität ist natürlich hier ein starkes Wort. Das ist nur die Frage, wie stark ich eine Antwort wähle, die nicht die optimale ist. Ja. Da sieht man, dass die verschiedenen Sprachmodellen verschiedene Zahlen präferieren. Hier ist ja aus irgendeinem merkwürdigen Grund die Zahl 42 relativ oft genannt. Aber auch andere. Man kann sich ja fragen, wo kommt das jetzt her? 47, ja, 57 wird stark beantwortet. Also ist das jetzt gut, dass ein Sprachmodell kein guter Zufallsgenerator ist? Wir wissen es nicht. Jedenfalls sollten wir es nicht versuchen, das zu benutzen. Aber das Interessante ist, Menschen sind auch so. Ja? Die Menschen wählen auch in dem Bereich von 0 bis 10 selten Zahlen und haben auch Präferenzen für bestimmte andere Zahlen. Und die LLMs bilden natürlich, weil sie das gelesen haben, sehen die Zahlen, die vorkommen, bilden das nach. Ja, also rechts nochmal eine Grafik von OpenAI, wo sie sagen, an welcher Stelle ist jetzt GPT-01 besser als GPT-40? Ja, und das ist immer so ein bisschen, sagen wir mal, fragt man sich selbst, brauche ich das jetzt noch oder nicht? Und wir sehen ja, die entsprechenden Bereiche sind, man geht jetzt tatsächlich auch wieder auf wissenschaftliche Wissensbereiche, Biologie, Physik, Chemie, Design, Business, Science, Health, Humanities, Engineering, Mathematik. Ja, das ist das, was man mit diesen Tests, GPT-QA, MMMU, MAF und MAF 500 ist nur eine Teilmenge von MAF, was man so testet. Ja, so geht das dann weiter. Big Bench, Hard, Language Understanding, Mathematik, Vino Grande ist Common Sense Reasoning, Hellersbach ist Common Sense Reasoning und etwas irritierenderweise Human Evil ist Code Generation. Ja, warum jetzt gerade Human? Ja, es geht darum, gut programmieren zu können. Also das wäre jetzt ein Kriterium, wo ich drauf gucken würde, weil es an der die Stelle ist, an der es mir am meisten hilft. Ja, ich frage immer mir wieder, schreibt mir einen Flask-Server, der dies und das kann und dann kopiere ich das und das funktioniert sofort. Also das kann man natürlich auch runterschreiben, man kann es sich aus seiner eigenen Template-Sammlung suchen, aber man kann auch auf irgendeine, sagen wir mal, man nimmt sich eine API-Doku, wo irgendwelche JSON-Beispiele drin sind und klatscht das einfach komplett rein und sagt, der soll genauso ein JSON liefern. Und dann kriege ich das fertig. So geht's weiter. Also Live-Bench ist auch wieder Mathematik, Coding, Reasoning. Live-Code-Bench ist dann eben Code-Execution. Simple QA ist die Fähigkeit, möglichst kurze Antworten zu geben. EF Evil ist Follow Explicit Formatting Instructions. Also wenn ich sage, gib mir die Ausgabe in JSON im folgenden Format, ja, dann möchte ich, dass es auch das tut und nicht irgendwie sich was ausdenkt, was nett wäre, sondern ich möchte ein Format vorgeben und das soll es dann eben beherrschen. Olympiad Bench, da gibt es eben sowas wie Mathematik-Olympiaden, wo man als Mensch hingeht und versucht, dort einen Preis zu gewinnen. Ja, und daraus kann man auch so Benchmarks machen. Das ist hier vor allen Dingen beinhaltet in Chinese College Entrance Exam. Ja, die machen dann so ein Olympiad Bench, um zu zeigen, wie gut sie sind. Ja, so weiter. Also ich wollte auch hiermit so ein Kompendium anbieten, wo man sagt, ich möchte jetzt mal die ganzen Testverfahren auch mal gesammelt haben und nachlesen können. Ich habe das jetzt nicht alles übersetzt, weil es würde auch ein etwas verzerrend sein, wenn man jetzt den englischen Text im Original übersetzt. Hier haben wir jetzt die Frage, warum ist DeepSeek V3? Das ist also deren Werbung. Warum sind ist das gut? Das ist wieder Mathe, Code-Generierung. Ja, und nochmal Code-Generierung. Und im Bereich Code-Generierung war mir das nicht genug, also habe ich einen eigenen Benchmark gebaut. Ja, ich habe einen eigenen Benchmark gebaut und zwar wollte ich tatsächlich wissen, ob es vielleicht dieses Jahr möglich ist, dass man ein System schreiben kann, das ein Ticket nimmt, ja, aus dem Ticketsystem von einem Softwareprojekt und ein LLM schreibt, also löst das Ticket komplett, nimmt sich den kompletten Code, ja, und bietet mir ein Diff an. Ja, und dann kann ich nur noch sagen, hier pull. Ja, wäre das möglich? Ja? Und das muss man, sagen wir mal, untermauern durch ein System, wo ich sage, dann mache ich einen Test, wo ich eine Programmieraufgabe habe. Und Project Euler ist so eine Programmieraufgabe für Menschen. Ja, da gibt es dann, erst fängt mit ganz einfachen an, das sind 900 Aufgaben, die man nur lösen kann, wenn man ein Programm schreibt. Aber es gibt eine bekannte Liste der Lösungen, denn die Lösung ist immer nur eine Zahl. Also jede Programmieraufgabe hat immer nur eine Zahl als Ergebnis, so dass man das technisch verifizieren kann. Also dachte ich mir, ich schreibe ein System, das in vier Sprachen, in Python, in Java, in Rust und in Clojure, um was ganz Exotisches zu nehmen, ist ja Lisp, ja, die Aufgabe löst. Und dazu gibt es Punkte und die Punkte, die es gibt, ist der Quotient aus der Anzahl der Personen, die als Mensch das lösen können und der Anzahl, die es überhaupt, die überhaupt das lösen wollten. Denn das gibt es. Es gibt hier die Zahl, die Menschen, die Anzahl der Menschen, die diese Aufgabe gelöst haben. Ja, wenn man also jetzt den Quotient bildet und daraus eine Punktzahl macht und die Punktzahl, also dieser Quotient jetzt multipliziert mit der Anzahl der Lösungen, die ich ja hier habe, komme ich immer auf 1, ja, weil es der Quotient ist. Ich nehme den Kehrwert als Punktzahl. Und diesen Kehrwert als Punktzahl gebe ich auch dem Programm, das die Aufgabe löst. Das heißt, wenn ich auf 1 komme, dann habe ich menschliche Programmierfähigkeit. Ja, wenn ich auf 2 komme, habe ich zweifach übermenschliche Programmierfähigkeit. Und das habe ich mit sehr, sehr vielen Sprachmodellen durchgerechnet. Und der Spitzenreiter, den ich hier drin habe, ist tatsächlich DeepSeek V3, hat in Python 20-fache übermenschliche Programmierfähigkeit, löst fast alle von den ersten 100. In Java ist dieser Faktor nur 16, in Rust ist er nur 12 und in Clojure ist er immerhin fast 6. Ja, das ist sehr, sehr komplex. Dann überwiegen bei den anderen die ganzen Quen-Modelle, die sind alle ziemlich super. Und die haben immer noch, ich habe dann so einen Durchschnitt errechnet, also Python wird 4-fach gewertet, Java 3-fach, Rust 2-fach und Clojure 1-fach. Und das ist dieser PE100-Score, der dann bei DeepSeek auf 16 ist. Also ich messe dem 16-fach übermenschliche Programmierfähigkeit zu, wo wir dann eben im Bereich Superhuman sind. Ja, also wir sind längst durch diesen Punkt der Singularität durch, weit durch und müssen nicht bis 2029 drauf warten. Allerdings ist das nur das Thema Programmieren. Ja, und da komme ich zum exponentielles Wachstum. Also es gibt diese Idee, Mooresche Gesetz, Verdopplung der Anzahl der Transistoren und damit der Rechenfähigkeit. Wir haben also hier fast eine Linie mit einer exponentiellen Skala. Die Anzahl der Berechnungen pro Sekunde pro Dollar ist quasi immer so eine konstante Linie. Das heißt, wir haben exponentielles Wachstum seit 1900 bis 2020 ist das hier auf dieser Skala. Ja, und wir erwarten, dass das so weitergeht. Ich glaube auch nicht, dass das Mooresche Gesetz aufhört, Geltung zu haben. Ich denke, wir können damit rechnen. Ich habe da mal die Erfolge in der Vergangenheit aufgeschrieben. Also in der Vergangenheit wollte man Gameplaying in der KI lösen, weil das halt die Planfähigkeit dokumentiert. Also ein Programm, das gut ein Spiel spielen kann, beweist damit, dass es quasi in die Zukunft planen kann. Weil das ist quasi ein Lehrstück darüber, wie man gut plant. Da ist es so, dass quasi 1997 Schach quasi den Großmeister Kasparov geschlagen hat. Das ist quasi dieser Urmoment, wo man sagt, das war so ein fernes Ziel, dass Schach so gut ist, dass es den besten Menschen schlägt. Und dann ging es noch darum, dass man Go schlägt und dann gibt es andere Strategiespiele wie Dota 2. Alle wurden von Programmen geschlagen. Ich habe auch noch mal so eine lange Liste gemacht, die gehen wir jetzt nicht ganz durch. Das ist ein interessanter Vergleich, den ich gemacht habe zwischen den Supercomputer pro Jahr. Ja, ich habe mir links die Liste der Supercomputer des Jahres, der auf der Top 500 Liste ganz oben steht. Wie viele Flops, Megaflops, Gigaflops, Teraflops, Petaflops, Flops kann der? Ja. Und dann auf der rechten Seite sind Gaming-Konsolen. Ja, auch Megaflops, Gigaflops, Teraflops. Ja. Und zwar habe ich die rechts dahin geschrieben, wo die Anzahl der Flops größer war als der Supercomputer auf der linken Seite. Und die Differenz ist die Anzahl der Jahre, die es gedauert hat, bis so ein Gaming-Konsole ist, sagen wir mal, 500 Euro, 300 oder wie auch. Also in der Größenordnung. Wann hat ein 300-Euro-Gerät die gleiche Rechenkapazität wie ein Supercomputer in der Vergangenheit? Ja, es dauert immer so um die 20 Jahre. Ja, ist jetzt, gerade ist es ein bisschen in Verzug, sind jetzt 24, also sollte sich nicht verlangsamen, das heißt aber auch mehr oder weniger, die nächste Spielkonsole muss jetzt mal schnell um die Ecke kommen. Ja, also die technologische Singularität hat dann hier eine Folie von 2000. Also wenn man hier dieses exponentielle Wachstum aufmalt und sagt, ja, okay, wir sind irgendwann jetzt beim Insektengehirn. Glaube ich, habe ich auch einen Vortrag gesehen in den 90ern. Wir können jetzt Insektengehirne berechnen mit neuronalen Netzen. Dann kommt man halt bei exponentiellem Wachstum allein von der Rechenkapazität hin, dass man irgendwann bei einer Maus ist und dann bei einem Menschen. Ja. Und wir sehen hier, also wenn wir hier die Skala hier so hoch machen, wir sind jetzt eigentlich mehr oder weniger beim Menschen, wenn die Skala hier jetzt recht hat. Und müssen also feststellen, was bedeutet das jetzt, Superhuman AI zu haben, also übermenschliche KI. Ja, es gibt diese relativ alte Grafik von Waybud Wave, wurde oft gezeigt. Das ist so, wir erwarten, dass wir jetzt vielleicht so intelligent sind wie ein Schimpanse und so. Und so ein Einstein ist ja weit weg, aber leider ist diese Skala hier mit den Intelligenzen mehr oder weniger linear. Und was wir aber haben, ist exponentielles Wachstum. Und ruckzuck sind wir zwischen einem von einem dummen Menschen bis zu dem schlauesten Menschen so durchgeschossen und wissen nicht mehr, was dahinter kommt. Was bedeutet das? Ja? Die technologische Singularität. Und das heißt, wann kommt denn das jetzt? Ne? Wenn man jetzt KI-Forschung sich anschaut und sagt, ist denn jetzt KI-Forschung ein Futter für KI-Forschung? Also haben wir nicht nur exponentielles Wachstum in der Rechengeschwindigkeit, sondern tut es sich nochmal zusätzlich beschleunigen, dadurch, dass jetzt die KI uns bei der Forschung hilft, sodass diese exponentielle Kurve nochmal einen Knick nach oben kriegt. Ja? Also ich denke, das kann man erwarten. Und diese Erwartungshaltung, wie lange es dauert. Also ich sagte ja, Ende der 90er hatten wir erwartet, sinnvolle KI braucht 100 Jahre. Ja? Das ist eine Fehleinschätzung. Ne? Und die Einschätzung, wie lange das denn jetzt dauert, bis wir General Artificial Intelligence System haben, hat sich im Laufe der Zeit immer weiter verkürzt. Ja? Und zwar in einem erheblichen Maße schneller, als die Zeit vergeht, bis zur nächsten Schätzung. Ja? Also wenn wir jetzt glauben, dass die aktuelle Schätzung, wie lange es noch dauert, bis AGI, dass die Bestand hat, dann dauert es bis 2030, ja? Also, oder 29. Wenn aber es genauso, wenn die letzte Schätzung genauso falsch ist wie die davor, dann ist es nächstes Jahr. Also mehr oder weniger dieses Jahr, weil wir stürzen jetzt da rein in Hochgeschwindigkeit. Das ist sehr spannend. Ja, ich habe dann jetzt hier noch so Kapitalgesellschaften, sind ein Füllhorn an Informationen für Zukunftsvorhersagen. Also wenn man sich diese Kapitalgebergesellschaften, ja, diese Business Angels, die veröffentlichen jedes Jahr immer so Vorhersagen, und das ist eine Vorhersage von 2023. Da haben die das aufgespalten in den Bereich Generierung, ja, Textgenerierung, Codegenerierung, Imagegenerierung, Videogenerierung. Wann sind wir so weit? Ja, sind schon sehr weit, haben die 2023 vorhergesagt für Text und Code im Jahr 2023. Ja, und spätestens 2030 ist alles erledigt. Ich glaube auch, aber auch, dass das eine Fehleinschätzung ist, weil das schneller geht. Und ich wollte diesen Effekt, dass wir quasi übermenschliche KI bereits haben, ja, und darüber hinaus schießen, in so eine Anzeige bringen, wie so eine Geschwindigkeitsanzeige. Ja, und erstmal zeigen, dass wenn wir durch diese Geschwindigkeitsanzeige bis zum Anschlag gehen, dass das gar nicht so schlimm ist. Ja, wir haben zum Beispiel in der fernen Vergangenheit schon ein übermenschliches Werkzeug gehabt, das ist dieser Steinbeil, damit kann man halt besser Fleisch schneiden, als wenn man es mit der Hand aufreißt. Ja, es ist einfach übermenschlich schon gewesen, auch wenn es nur ein Stein war. Ist aber nicht schlimm. Wir sind als Mensch gewohnt, Werkzeuge zu benutzen. Ja, und auch diese übermenschlichen KI-Werkzeuge werden wir gewohnt sein, die zu benutzen. Es ist nicht die Singularität, wo wir danach nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Ja, also als nächstes kommt der Schraubenschlüssel. Der Schraubenschlüssel ist extrem übermenschlich. Ich kann die Schraube nicht mit der Hand so fest drehen wie der Schraubenschlüssel. Und natürlich werden die Werkzeuge immer komplexer, Werkzeugkisten schön sortiert, auch ein bisschen mehr mit Inhalt, wo man mehr machen kann als nur Schrauben festdrehen, sondern auch Nägel einschlagen und Löcher bohren und sowas. Ja, also die Werkzeuge werden dann auch sehr viel professioneller. Es gibt die tollsten Sachen, bis ich dann den Brückenkran habe. Wir sind da in extremer übermenschlicher Fähigkeit. Aber das macht nichts. Wir mögen diese Werkzeuge. Ja. Und wie ist das jetzt mit KI? Ja, also ich habe jetzt hier mal 100 Jahre aufgemalt. Wir gehen von 1950 links zu 2050 rechts. Ja, und das ist jetzt unser Fall. Also was passiert? Ja, also die Entwicklung, die sagte, wir haben da etwas, das ist jetzt bereits endgültig geklärt. Das ist Ping. Also 1950 hatten wir schon Systeme, die spielten perfekt Tic-Tac-Toe. Ist ja jetzt nicht so schwierig, aber nur um das halt abzubilden. Vor 25, 28 Jahren Schach galt als abgeschlossen. Dann haben wir diese ganzen Sprachassistenten gehabt, das heißt TTS, Text-to-Speech, also wie können wir zum Beispiel eine Sprachausgabe machen, ja, 2018 All Games, da ist zum Beispiel auch Dota 2 mit dabei, also wir können nicht mehr erwarten, dass ein Mensch besser spielt als eine Maschine, wir werden immer eine Maschine bauen, die besser spielen kann. Und jetzt plötzlich kommt halt alles Mögliche, MNIST, Handschrifterkennung völlig gelöst, der Advanced Placement Test habe ich da extra reingeschrieben, damit es auch ein bisschen was ist, was ich jetzt in dem Vortrag hatte. Whisper ist ein Spracherkennungswerkzeug von OpenAI, also Speech to Text, das ist auch endgültig abgeschlossen, ich kann das einfacher als Library auf meinen Rechner laden, das macht das. Und Image Recognition ist auch mehr oder weniger jetzt schon ein kleines Teil von multimodalen Sprachmodellen. Das ist wirklich von der Menge des neuronalen Netzes. Es kann es alles beschreiben. Ich kann in einem Prompt einfach Fragen über den Inhalt eines Bildes stellen. Das ist, deswegen nenne ich das hier als Image nicht vollständig gelöst. Ja, was kommt jetzt noch? Ja, also wir haben jetzt hier Image- und Videogeneratoren und Agenten. Also Agenten sind Systeme, wo ein LLM, habe ich noch Zeit? Ja, ganz schnell, ich bin fast fertig. Ja, also ein LLM ruft ein Programm auf oder ein Programm ruft ein LLM auf und dieses Zusammenspiel ist, sagen wir mal, eine geklärte Art. Das ist die Harmonisierung. Ich habe heute Nachmittag um 4 auch noch einen Vortrag, da stelle ich das vor, wie das technisch geht. Ist mehr oder weniger gelöst. Und bei Coding habe ich hier bei Python im Exponent eine 20 hingeschrieben, bei Java eine 10. Das ist der Benchmark, den ich selber geschrieben habe, der zeigt, dass wir jetzt Systeme haben, die nicht nur perfekt Python schreiben können, sondern in der Metrik, die ich ausgerollt habe, 20-fach übermenschlich. Das heißt, wenn wir jetzt weiter in dem Fall nach rechts gehen, können wir nur noch mit den Fähigkeiten, die wir jetzt alle als gelöst haben. Ja, wir haben jetzt nahezu alles gelöst. Wir können jetzt nur noch in den übermenschlichen Bereichen gehen und das skalieren. Also sagen wir mal, 2030 haben wir alles gelöst. Ja, ich nenne das jetzt eine neue Definition von KI. Es ist omnipotent. Es kann alles. Es ist nichts mehr offen. Ja, eins im Exponent. Und da wir exponentielles Wachstum haben, und sagen wir mal, eine Verdopplung jedes Jahr, haben wir dann nach 10 Jahren, 2 hoch 10, ungefähr 1000 und dann ungefähr 1 Million nochmal 10 Jahre später. Also wir gehen jetzt in den Bereich Omnipotenz mal 1000, Omnipotenz mal 1 Million und so weiter. Ja, werden wir alle Fragen lösen? Wir wissen es nicht. Wird das Ergebnis aller Lösungen unser neues Werkzeug sein, unser Brückenkran? Ja? Arbeiten wir noch? Ja? Das heißt, sitzen wir alle auf der Wiese und lassen uns von Robotern was zu essen und zu trinken bringen? Sind wir das? Ist das unsere Zukunft? wollen wir diese Zukunft? Ja? Und jetzt muss ich noch die Frage beantworten, was ist denn jetzt nützlich aus meiner Sicht? Also man kann Probleme lösen, man kann sich Programme schreiben lassen, man kann schnelle und präzise Antworten bekommen, man ersetzt quasi die Websuche, man muss nicht mehr suchen, man kriegt sofort die Antwort. Man kann beim Lernen helfen, das ist das Thema Lernen, also wenn man gerne lernt, hat man ein Werkzeug zum Lernen, das ist unser Brückenkran zum Lernen, ja. Dumme Aufgaben wie Formeln, Forminhalte ausfüllen, kann man auch erledigen lassen. Man kann Dokumente erstellen. Man kann dafür sorgen, dass die Dokumente vollständig und korrekt sind. Und man kann Inspiration sammeln. Jetzt habe ich mal vor 3 Jahren fast so eine Umfrage gemacht, auch bei so einem Seminartermin mit 24 Teilnehmern, was sie denn glauben, was in der Zukunft KI macht. Und das ist das Ergebnis des Mentimeter-Calls. Also da war noch das Thema autonomes Fahren, Programmieren ist schon relativ richtig. Cleaning Robots, ja genau, das hätte ich auch gerne. Der endlich mir dann im Treppenhaus auch den Staub beseitigt. Ja. Leider sind dann die Killer-Robots auch noch da aufgetaucht. Und Roboter as your friend und sowas. Ja. Also was machen wir? Was machen wir, wenn KI alles kann? Ja? Sitzen wir auf der Wiese und langweilen uns? Oder wollen wir den Brückenkran, mit dem wir tolle Sachen bauen können, wo wir lernen können, wo wir basteln können, wo wir ein bisschen Spaß haben, wo wir Menschen treffen und Fragen stellen können, wo wir von unseren eigenen Dingen erzählen können. Das ist doch viel spannender, weil wir sind ja Entwickler, wir sind Bastler, wir sind Forscher und wir wollen uns die Arbeit gar nicht abnehmen lassen. Es gibt einen Ort, wo man das machen kann. Ja? Der ist hinter dieser Tür. Das ist unsere Zukunft und unsere Gegenwart. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat euch gefallen.
Vielen Dank erstmal. Und für Fragen würde ich euch immer bitten, ins Mikrofon zu sprechen. Hier gibt es einen Schalter für Muten und An.
Hallo, danke für den sehr schönen Vortrag. Danke für den sehr schönen Vortrag. Ich komme aus der Zeit, wo in der Schule der Taschenrechner DEFA sollte benutzen oder nicht.
Ja.
Das ist klar, weil ich denke, ich bin auf das Leben vorbereitet und gibt es den Taschenrechner. Nun die nächste Generation. Darf ich jetzt in der Schule KI benutzen? Und wenn die Antwort ja ist, wie bereiten wir die Lehrer darauf vor, das vor uns zu machen?
Vielleicht ist die Frage ja gar nicht mal die, die man stellen wird. Vielleicht finden die Schüler raus, dass es gar keinen Sinn mehr macht zu lernen und wollen nicht in die Schule gehen. Ja? Oder sie finden heraus, dass man für das Lernen gar nicht die Schule braucht, sondern dass es anders besser geht. Ja, also das, ich weiß es nicht. Also ich finde das schon schwierig. Was macht die ganz junge Generation jetzt im Anbetracht von KI? Denkt die, dass es überhaupt sinnvoll ist, was zu lernen? Und natürlich ist die Frage valide. Erlaubt man das in der Schule? Aber vielleicht tritt der Fall ja gar nicht ein, dass man die Frage stellt. Also ich kann es auch nicht beantworten. Ich finde auf jeden Fall, Teil der Schule sollte sein, dass man lernt, mit diesem Werkzeug umzugehen. Und genauso auch das Thema Halluzinationen, ja, Falschinformationen erkennen und abschätzen kann und immer versucht, die Aufgabe selber zu lösen. Ja, und das nur als Assistent betrachten und den genauso kritisch betrachtet, wie jemanden, den man auf der Straße trifft und den fragt.
Ja,
das ist schön.
Ja, Superhuman AI. Superhuman AI. Dummerweise können die Menschen ja nicht nur Gutes haben. Also die können auch Lügen erzählen, andere mobben, die können, ja, was weiß ich, die ganze Bandbreite. Das kann ja die KI dann auch. Ja? Also ich glaube, die grüne Wiese, die da zum Schluss war, die ist ja vielleicht gar nicht so grün. Ja? Das ist vielleicht ein Wechsel. Wo kommen wir da hin?
Ja, das wird ja von den aktuellen System unter dem Begriff Alignment bearbeitet. Ja, das Alignment bedeutet also, dass ich dem System beibringe, dass bestimmte Dinge richtig sind, ethisch richtig sind, ja, moralisch, ist aber auch immer mit einem gesellschaftlichen Ding verbunden. Ja, also man weiß nicht, ob das weltweit, ob es da eine Norm gibt oder geben soll. Und natürlich muss man das mit einarbeiten. Also die den entsprechenden Wunsch nach einer Form der Antwort kann man im Systemprompt beispielsweise mitgeben. Also wenn ich Macht darüber habe, mein Chat-System selber so zu gestalten, dass ich im Systemprompt reinschreibe, du sollst einen bestimmten Stil verfolgen, dann kann man natürlich auch diesen bösen Stil da reintun, man kann aber auch jeden anderen reintun. Ja, also es ist offen. Genau wie mit jedem anderen Werkzeug man schlimme Dinge damit machen kann. Ja? Haben wir noch Zeit für noch Fragen?
Es ging ja jetzt in der letzten Hälfte oder letzten Drittel vom Vortrag viel um das exponentielle Wachstum.
Ja.
Und Moore's Law. Wie ist das denn denkbar in unserer Gesellschaft, wo wir Klimawandel haben, wo wir begrenzte Ressourcen auf dem Planeten haben? Also für mich ist das mein Zugang, dass ein unbegrenztes Wachstum auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen.
Also das war die Frage, ob das Mooresche Gesetz weiterhin Bestand hat. Ja, darin ist ja implizit die Vermutung enthalten, dass exponentielles Rechenwachstum auch exponentiell mehr Energie braucht. Das ist aber, also in der Darstellung ist das nicht drin. Man kann aber die Frage mal auf eine eigene Grafik packen. Ich glaube nicht, dass das dass die Energie exponentiell mitwachsen muss, aber das müsste man natürlich richtig belegen. Also das ist jetzt nur eine Vermutung. Das ist ja die Grafik, die ich hatte, war ja auch nicht nur exponentielles Wachstum per se, sondern exponentielles Wachstum pro 1.000 Dollar Kosten Ja, also ich weiß es nicht.
Noch Fragen? Eine Frage können wir noch machen. Noch mal Schinkschack, ja.
Ich habe eine bisschen technische Frage zu Ihrem Python-Benchmark, den Sie vorgestellt haben. Sind da unterschiedliche Arten von Reihen, von Libraries, die da benutzt wurden, andere Spiele konnten? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt mit Sachen, die zum Beispiel das Beispiel genommen habe, irgendwie eine Flask-Server oder was schreiben, das kann zum Beispiel ChatGPT sehr gut. Oder jetzt irgendwie neuere Sachen nehmen, neuere Libraries, die nicht so viel Umlauf haben, weil nicht so viel optimiert wurde. Es gab natürlich eher weniger, also je nachdem, wie alt und wie reif die Produkte sind, auf denen getestet hat. Desto valider sind die Antworten, desto lieber ist der Code und je jünger die Produkte sind, desto mehr entstehen solche Sachen wie AI-Halluzinationen, dass man irgendwas jetzt den Fingern gebraucht wird. Gab es da irgendwie Gedanken in die Richtung? Oder?
Also, ich habe ein Wort nicht verstanden. Also, unterschiedliche Formen von Reifen habe ich verstanden.
Von Reifen, von Libraries. Zum Beispiel selbst, das ist ein extrem Beispiel, ich schreibe selbst eine Library, generiere das von einer Dokumentation. Dann ist ganz neu im Netz und ich frage ChatGPT, okay, brauchen wir mal irgendwas mit dieser Library?
Ja, also ich habe der Prompt, der die Programmieraufgabe beschreibt, beinhaltet auch die Forderung, möglichst wenig Libraries zu benutzen, weil ich jede Library einzeln freigebe, damit ich weiß, was tatsächlich auf meinem Rechner rechnet. Ja, ich möchte bestimmte Libraries nicht, die OS-Library will ich nicht, damit keine File-Operationen stattfinden. Und an der Stelle habe ich explizit verboten, viele Libraries zu benutzen, sondern eben nur ohne Libraries zu arbeiten. Und die findet auch nicht statt, weil ich sortiere alle Libraries aus, die ich nicht will. Also es ist nur innerhalb von diesem Framework, die Basis-Libraries zu benutzen und nichts anderes. Okay.
Okay, dann vielen Dank. Und ja, sind dann soweit durch mit dem ersten Vortrag hier. Und ja,
dann Dankeschön.
Noch den Tag und bis gleich zum nächsten Vortrag.